Hallo und herzlich willkommen, liebe Beyond Sports-Hörer, zu einer neuen Folge unseres Podcasts. Wir sprechen in dieser Folge über Speed Skydiving, die schnellste nicht motorisierte Sportart der Welt. Speed Skydiving ist eine Wettkampfdisziplin im Fallschirmsport. Das Wettkampfziel für die Wettkämpfer ist es, ihren Körper so schnell wie möglich zu fliegen, damit sie in einem 3 Sekunden langen Flugfenster die höchste Geschwindigkeit im Flug erreichen. Die Geschwindigkeit, die der menschliche Körper im Freifall erreichen kann, ist eine Funktion von verschiedenen Faktoren. Das Körpergewicht, die Orientierung, die Körperspannung, die Oberflächengröße und die Textur. Dabei werden Geschwindigkeiten von über 500 Stundenkilometer erreicht.
Und wir sprechen mit Speed Skydiver Thorsten Moorhaus um weit mehr als nur die pure Geschwindigkeit. Wir sprechen über den Weg vom ersten Fallschirmsprung bis hin zum Leistungssport, über die Faszination des freien Falls und darüber, wie viel Technik, Analyse und mentale Stärke wirklich hinter jedem Sprung steckt. Natürlich geht es auch um das Gefühl im freien Fall und wie man damit umgeht, dass jeder Sprung auch ein Spiel mit einem gewissen Risiko ist. Eine Folge über Geschwindigkeit, Präzision und den Moment zwischen Himmel und Erde und über einen Sport, der für viele kaum vorstellbar ist, für andere aber pure Faszination bedeutet. Wir wünschen euch nun ganz viel Spaß beim Zuhören.
Servus Thorsten, herzlich willkommen hier bei uns im Beyond Sports Podcast.
Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf.
Ja, Thorsten, du bist sogar bei uns im Studio live zu Gast, das ist natürlich richtig cool. Vor allem deswegen, weil du darfst nämlich persönlich ins Fragensäckchen greifen. Das ist natürlich immer sehr, sehr spannend. Ich reiche das dir mal rüber. Du ziehst dir eine Frage, unsere Icebreaker-Frage. Darfst sie dann einmal vorlesen und natürlich auch beantworten.
Ja, das mache ich doch sehr gerne. Erstmal wollte ich mir das nicht nehmen lassen, hier zu sein, weil ist doch immer noch ein schönes Erlebnis, mal so einen Podcast aufnehmen zu dürfen.
Absolut.
Also dafür vielen Dank.
Gerne.
Also ich lese vor, was ich jetzt da Schönes rausgeholt habe. Was ist dein Lieblingssnack vor und nach dem Wettkampf? Was ist mein Lieblingssnack? Also ich esse unheimlich gerne trockene Mangos, also diese Mango-Dinger. Ich sage jetzt mal keine Namen, wo die gerne herkommen, aber die esse ich unheimlich gerne vor, während des Wettkampfs. Da kann ich auch echt viel von essen. Die mag ich sehr gerne.
Aber hat man oben im Flieger noch irgendwas dabei?
Nee, Boardservice haben wir tatsächlich nicht, weil wir einfach dann doch relativ eng sitzen in den Bereich, wo wir Fallschirmspringer so sitzen. Wenn Bänke drin sind, ist nett, manchmal sitzen wir auch einfach nur auf dem Boden. Boardservice haben wir keinen, auch keine Boardtoilette, also um die Frage gleich wegzunehmen. Also.
Das heißt aber dann kein Tomatensaft mehr geliefert.
Nee, kein Tomatensaft und so. Und das haben wir tatsächlich nicht.
Okay, und unten, wenn du dann heil ankommst, gibt es deine getrockneten Mangos.
Ja, also nicht immer, aber immer wieder gerne.
Ja, lieber Thorsten, vielen Dank, dass du heute bei uns bist. Wir freuen uns sehr auf die kommenden Minuten. Vielleicht werden es auch Stunden. Wir haben im Vorfeld schon ein bisschen gewitzelt. Speed Skydiving. Also ich glaube, wir sprechen nachher noch genug über die Sportart. Wir wollen uns aber erstmal ein bisschen dich als Person kennenlernen. Deswegen verrate uns doch mal, wer ist Thorsten Moorhaus und wie würdest du dich jemandem vorstellen, der noch nie von dir gehört hat?
So richtig besonders gibt es bei mir nicht wirklich was. Ich bin mittlerweile, also werde dieses Jahr tatsächlich 50 Jahre alt. Und meine Hobbys sind in dem Fall Fallschirmspringen. Das ist noch ein Hobby, sage ich mal. Ein bisschen Musik mache ich noch und ansonsten habe ich noch einen Beruf, um das Ganze so ein bisschen zu finanzieren.
Ist man mit 50 noch im perfekten Speed Skydiving-Alter?
Ich würde sagen, wieder, weil wir haben was ganz Besonderes. Ich greife ein bisschen vor, Spoiler ein bisschen. Also es gibt im Speed Skydiving seit diesem Jahr eine Masterclass und die gibt es erst ab 50. Und jetzt behaupte ich mal, ich bin der Schnellste über 50, wenn ich dann 50 werde im Juli und der Welt. Und deswegen ist das jetzt gerade wieder ein optimales Alter, Speed Skydiving zu machen.
Du hast das gerade schon angesprochen, dass du auch Musik machst. Vielleicht kannst du da noch ein bisschen was mehr darüber erzählen. Was ist für Musik und wie lange machst du das schon?
Also Musik mache ich schon seit jungen Jahren, sage ich mal, spiele ich Schlagzeug. Und das mache ich sehr gerne. Habe das früher in so klassischen Orchestern gemacht und so weiter. Mittlerweile mache ich eigentlich nur noch so Bluesrock und das als mehr so Jam-Session-mäßig. Und da habe ich eine kleine Band zusammen. Wir treten nicht sehr oft auf, aber dann immer sehr gerne.
Wenn du jetzt sagst, du bist jetzt wieder im besten Alter oder kommst jetzt in das Alter, wenn du 50 wirst, zum Speed Skydiven, Ist es dann so, dass der Sport, wenn du jetzt 50 wirst, doch noch eine größere Rolle einnehmen wird, als du es vielleicht vor ein paar Jahren noch geplant hattest, als es halt die Klasse noch nicht gab?
Ja, also bin ganz ehrlich, irgendwann merkt man ja so langsam, es wird schwieriger, vor allen Dingen mit den Jüngeren mitzuhalten. Der Erfahrung hilft da, gar keine Frage. Ich bin jetzt seit über 20 Jahren im Fallschirmsport. Da hilft sicherlich die Erfahrung am Anfang noch, aber körperlich muss man schon sehr viel tun noch extra, dass man da weiter da vorne dran bleibt. Ich kann vorne noch ein bisschen mitmischen, das ist nett, aber ich habe eigentlich gesagt, ich höre auf, wenn ich 50 werde, dann ist Schluss, dann mache ich noch ein bisschen vielleicht Trainer oder Unterstützung. Aber diese Klasse reizt natürlich jetzt nochmal, ja? Also weil eben diese Reglement jetzt etwas anders ist, hatte ich mir jetzt das gegönnt, in Italien an einem Wettbewerb teilzunehmen, wo man auch Weltrekorde springen kann. Und das habe ich dann auch genutzt. Ja, also insofern gibt es nochmal einen anderen Schub aus einem anderen Blickwinkel. Das, klar, es ist nur in Anführungsstrichen die Masterclass. Da gibt es eine ganze Menge Menschen, die sich da drin tummeln. Aber auch in der offenen Wertung kann ich durchaus noch repräsentative Ergebnisse vorweisen.
Hatte denn dein Kindheitstraum auch schon irgendwas mit Fliegen zu tun?
Nee, nicht wirklich. Also ich habe ein Bruder, der ist relativ früh mit dem Segelfliegen angefangen. Da habe ich dann die ersten Kontakte mit dem Luftsport bekommen. Allerdings habe ich damals ganz früher erstmal ganz klassisch Fußball gespielt, wie das alle machen. Heute mache ich überhaupt keinen Ballsport mehr. Und dann bin ich aber rübergegangen eigentlich in Kampfsport. Taekwondo war mein Ding und Schlagzeug spielen. Das waren so meine zwei Hobbys. Fliegen kam eigentlich nicht wirklich drin vor.
Und wie reagieren jetzt Menschen darauf, wenn du ihnen erzählst, ich rase da mit fast 500 Stundenkilometer oder teilweise auch über 500 Stundenkilometer auf die Erde zu?
Also in den allermeisten Fällen, also erstmal Kopfschütteln. Das liegt auch dran, wer der Gegenüber ist. Ist eine etwas ältere Person, dann erst Kopfschütteln und dann Faszination. Wenn es jüngere Personen sind, eher nur Faszination. Und ich habe selten erlebt, dass jemand so gar nicht positiv darauf reagiert hat. Mhm. Also ich habe ja im Vorgespräch haben wir kurz über Geschwindigkeit gesprochen. Mhm. Geschwindigkeit fasziniert ja eigentlich fast alle. Egal, ob es jetzt im Quartett ist, wo das schnellste Auto gewinnt oder ob das jetzt beim Laufen ist oder ob das auf der Autobahn manchmal ist in Deutschland. Also Geschwindigkeit gehört irgendwie zum Leben dazu.
Aber erlebst du es dann auch öfter so, dass du halt sagst, du bist Speedskydiver? Da können ja dann viele Menschen wahrscheinlich schon grundsätzlich was damit anfangen. Aber dann kommst du halt und sagst, rate mal, wie schnell ich flieg.
Ja, das ist tatsächlich meine Taktik. Also wenn jemand fragt, ja, Fallschirmspringen, ja, dann Speed. Und dann kommt die Frage, wie schnell. Selten, also ganz selten, kommt da die richtige Antwort, dass wir da auf die 500 plus kommen, sondern ja, so 300, 350 kommt da manchmal. Aber dass es wirklich möglich ist, nur mit dem Körper und Helm auf dem Kopf 500 fliegen, das erraten die wenigsten.
Du hast uns ja auch eben, bevor wir losgelegt haben, eine kleine Präsentation gezeigt, was ich ja super faszinierend fand. Da waren auch sehr viele Zahlen mit im Spiel. Und jetzt dachte ich mal, frage ich mal noch eine Zahl ab, die vielleicht auch spannend wäre. Weißt du denn, wie viele Sprünge du in deinem Leben schon gemacht hast?
Ja, ja, das weiß ich. Also man muss als Fallschirmspringer tatsächlich Buch führen über jeden einzelnen Sprung. Das ist einfach
wirklich? Ja,
das ist tatsächlich vorgegeben, weil es gibt so gewisse Sprungmindestzahlen, um gewisse Ausbildungsschritte zu absolvieren, ob man jetzt Lehrer werden möchte oder Tandempilot oder wenn man gewisse Disziplinen fliegen will, das eine. Und das zweite ist, man muss eine gewisse Mindestsprungzahl pro Jahr nachweisen, dass man current ist und springen darf. Also insofern muss man, wie jeder Pilot, eine Flugklasse, gehören wir als Luftsportler auch dazu verpflichtet, unser Buch zu führen. Deswegen weiß ich das relativ genau, ist ein bisschen über 1500.
Wow, 1500 und wie viele Jahre machst du schon?
Ich mache es tatsächlich schon seit knapp über 20 Jahren. Da hat man natürlich auch mal in den 20 Jahren mal Zeiten, wo man weniger springt, weil der Beruf einen dann doch fordert und natürlich auch mit Familie und Ähnlichem. Aber das sind so die Zahlen.
Das heißt, es gab Jahre, in denen bist du dann auf über 100 Sprünge pro Jahr gekommen.
Ja, das sollte auch so sein. Also es gibt Jahre, da habe ich tatsächlich nur so ein paar gemacht, um meine Lizenz zu erhalten sozusagen. Mhm. Und es gibt natürlich Jahre, also über 100 ist ganz wichtig. Also dass man in Übung bleibt, das ist eigentlich noch zu wenig.
Aber das ist schon spannend, weil dann kannst du ja so gesehen deine Reise auch komplett nachverfolgen.
So ja, also wenn man alte Bücher nachguckt, kann man gucken, wann bin ich wo gesprungen. Ja,
krass. Das finde ich gerade richtig cool.
Und nicht ich schlecht. Bin da so ein bisschen nerdig auch, weil es gibt an den allermeisten Sprungplätzen Stempel in den Manifesten. Also die haben manchmal ganz lustige Stempel. Ja. Und dann stempelt man da sowas rein und dann hat man irgendwann eine ganz schöne Erinnerung. Ja.
Cool. Und vielleicht, um auf den ersten Sprung zurückzugehen, kannst du dich an den noch erinnern? Also ist sowas noch präsent nach über 1000 Sprüngen? Weißt du noch, wie damals das, dein allererster Sprung war, wie vor dem Absprung auch dann wahrscheinlich so in deinem Kopf alles vorging? Also ist da noch was präsent bei dir?
Also präsent ist es in dem Fall noch, weil ich tatsächlich ein Video davon habe.
Ach, cool.
Und ich weiß, dass mein allererster Sprung nicht ideal verlaufen ist, sagen wir es mal so. Also der war ein bisschen ruppig und da ging es ein bisschen hin und her. Aber meine damaligen Lehrer haben das ganz gut in den Griff bekommen. Und also man sieht ja, ich bin lange dabei geblieben und das Ganze viele Jahre auch unfallfrei gemacht. Also insofern hat es ganz gut geklappt.
Und wie wird man dann vom Anfänger zum Leistungssportler? Wie sieht so eine Reise dann aus, gerade jetzt auch im Speed Skydiving?
Also die Reise ist eigentlich beim Fallschirmspringen bei mir ganz unspektakulär losgegangen. Ich habe meine Ausbildung gemacht, also erster Tandemsprung, dann ist man angefixt. Das geht heute nicht anders. Ja. Also ich bin ja selber auch Tandempilot und wenn man dann junge Menschen davor hat oder auch ältere, die dann einfach sagen, ja boah, das ist mal ein Erlebnis gewesen. Ja. Also ich habe sehr, sehr viele lachende Menschen vor mir gehabt und einige davon machen dann die Ausbildung, manche machen noch einen Schnupperkurs, manche die Ausbildung und bleiben dann dabei. Und ähnlich war es bei mir auch. Und dann fängt man an, die verschiedenen Disziplinen, die man so hat im Fallschirmsport. Es gibt so neue Outdoor-Disziplinen.
Die hast du alle gemacht?
Nein.
Okay.
Nein, ich habe mir noch ein paar aufbewahrt für später. Nein, man kann das nicht alles machen. Aber die, ich sag mal, die klassische Bauchfallerei, also die Relative Work oder FS heute, die hat man gemacht, dann Freefly nennt sich das, wenn man so ein bisschen sitzt und auf dem Kopf rumfliegt, dann kann man da schon viel Spaß haben, sage ich mal. Und das war eigentlich mein Hobby, ja. Und irgendwann kam ein Mensch, der heißt Marco Hepp, und auf unseren Platz und hat gesagt, hey, ich biete hier an ein Speed Skydiving Camp. Speed Skydiving, ja, Geschwindigkeit so schnell wie möglich und so, ja, klar, das probieren wir aus, wenn er das schon anbietet. Jetzt musste ich an dem Tag noch ein paar Tandem springen, aber abends hatte ich dann noch Zeit, komm, Einweisung gekriegt, jetzt gehst du da mal raus. Jetzt hast du natürlich noch nicht die Kleidung, wie ich sie heute habe, professionell, aber einfach mal raus, Kopf über, mal gucken, wie schnell es ist, Messgerät mit und siehe da, ich war ganz schön schnell beim ersten Sprung. Und der Marco so, jo, das ist ausbaufähig, wolltest du morgen nochmal mitmachen? Sag ich, ja klar, warum nicht? Und dann hatte ich, das waren so die ersten Berührungspunkte mit Speed Skydiving. Und ich war relativ schnell auf über 400 Stundenkilometer. Und da meinte Marco, okay, entweder liegt es daran, dass er besonders gut coacht oder ich ein bisschen Talent habe dazu, weil da hätte er mehrere Jahre für gebraucht, um diese Geschwindigkeit zu erreichen. Ja, und dann habe ich gesagt, ja, dann ist das irgendwie schön, weil immer wenn man dann so abbremst aus so einer Geschwindigkeit, musste ich in diesem Helm einfach lachen und grinsen. Und wenn man Spaß an was hat, dann sollte man es doch weitermachen.
Ja, jetzt haben wir Speed Skydiving schon so ein bisschen angerissen. Jetzt wollen wir noch mehr in die Sportart reingleiten. Thorsten, kannst du uns eigentlich mal Speed Skydiving grundsätzlich erklären, um was es da geht und wie es abläuft?
Es geht ganz schnell. Also das, worum es geht, um die höchstmögliche Geschwindigkeit in einem 3-Sekunden-Durchschnitt. Punkt. Und jetzt kommt noch der Rest hinterher.
Ja, ich wollte gerade sagen, das reicht uns nicht.
Das ist schon klar. Nein, also wir springen wie alle anderen Fallschirmspringer auch mit unserem Fallschirm aus circa 4000 Meter Höhe aus einem Flugzeug. Versuchen dann eine möglichst aerodynamische Position einzunehmen. Die ist kopfüber Richtung Erde. Nicht ganz steil mit 90 Grad, sondern knapp drüber, also ich sag mal so grob 85 Grad. Hängt ein bisschen vom Wetter ab und Windverhältnisse, die wir haben. Und versuchen dann zwischen diesen 4000 Meter und 1700 Meter in dieser Messstrecke so schnell wie möglich zu sein. Gemessen wird das Ganze mit dem GPS-Gerät. Und dann landen wir, also irgendwann bremsen wir wieder auf unsere normale Fallgeschwindigkeit von gut 200 Stundenkilometer ab, öffnen unseren Schirm, landen, packen und machen das Ganze wieder. Das ist eigentlich Speed Skydiving und das ist jedes Mal eine neue Challenge gegen einen selber, weil man möchte ja etwas schneller sein wie vorher. Also das ist eigentlich so, Speed Skydiving geht es immer darum, die mögliche höchste Geschwindigkeit zu erreichen. Im Wettbewerb ist es dann noch so, dass das Ganze dann über 8 Runden geht und dann wird der Durchschnitt der 8 Runden genommen. Das heißt, man muss 8 Runden performen. Es gibt kein Streichergebnis. Das heißt, man muss wirklich schauen, dass man auch Konstanz wird belohnt. Einmal All-In hilft nicht.
Wow, also 8 Runden, das ist ja dann wahrscheinlich von Kopf auch enorm.
Ja, die körperliche Belastung ist nicht ganz ohne, was Speedskydiving angeht, was Körperspannung angeht. Aber, das habe ich auch bitter erfahren, auch in Wettbewerben schon, die mentale Müdigkeit kommt. Und das merkt man immer wieder, wenn dann doch mal ein Wettbewerb aus Wettergründen sehr schnell durchgezogen wird und man 6 Sprünge in einem Tag machen muss oder so. Man sieht es an den Ergebnissen bei vielen Sportlern, dass das dann nicht besser wird. Ja. Also da gehört dann körperliche Fitness dazu und aber auch die mentale Seite.
Was hat es denn genau jetzt mit dem Dartpfeileffekt auf sich?
Ja, ich habe das mal irgendwann erklärt, wie man das hinbekommt, dass man diese 85 Grad hinkriegt. Ich sage immer raus, dann sucht man sich ein Ziel auf dem, unten auf der Erde und versucht da wie so ein Dartpfeil reinzufliegen. Wir bremsen aber vorher, also wir ziehen nicht durch, sondern wie gesagt, bei 1700 Meter ist Breakoff und dann wird auf normale Freifallgeschwindigkeit runtergebremst und dann mit dem Fallschirm sanft nach unten.
Und das passiert immer zu, ab nur einer bestimmten Höhe?
Ja, also das ist einfach sicherheitsrelevant. Ja? Also wenn wir 500 Stundenkilometer Geschwindigkeit etwa erreichen, gehen wir mal von aus, dann sind 1700 Meter zum Bremsen sinnvoll, weil wenn wir noch 3 Sekunden weiterfliegen, dann sind wir schon ganz schön viel tiefer. Und deswegen ist da einfach noch Reaktionszeit mit drin und bis man gebremst hat und so weiter. Und man möchte auch bei der Geschwindigkeit keine Fallschirmöffnung haben, weil nein. Einfach nein.
Den wird es zerreißen.
Den wird es zerreißen und den falschen Springer wird es auch nicht gut tun.
Und woher weißt du dann, dass du die 1700 Meter erreicht hast?
Ja, also grundsätzlich hätte ich ein Höhenmesser dabei. Da drauf zu schauen, bei 500 Stundenkilometer kann man sich vorstellen, kann man nicht einfach den Arm mal raushalten und gucken. Deswegen haben wir jetzt mindestens 2 Höhenwarner und Messgeräte im Helm, die uns akustisch warnen. Allerdings ist das bei 500 im Helm relativ laut und wir haben auch Gehörschutz in den Ohren natürlich, dass wir einfach eine optische Anzeige, alles redundant meistens, vor den Augen direkt haben mit einer roten LED und wie das halt im echten Leben ist, wenn was rot ist, dann ist Stopp. Und so ist das bei uns auch, dann ist die schnelle Phase vorbei, dann ist einfach Break-off, bremsen, durchatmen und den Fallschirm ziehen.
Ich finde, du hast es jetzt sehr analytisch auch betrachtet, aber ich möchte auch noch so ein bisschen diese emotionale Seite betrachten. Die kommt ja bei euch auch dazu. Wenn du jetzt da oben im Flugzeug drin bist und du weißt, jetzt geht's raus, was geht denn da jetzt noch in dir vor? Also bist du da wirklich gewissermaßen in deinem Tunnel schon drin? Ist da immer noch dieses Adrenalin dabei? Nimm uns doch mal da so ein bisschen in deine Gefühlswelt mit.
Ja, also Adrenalin ist sicherlich noch dabei, immer noch. Und es macht auch immer noch Spaß, sonst würde ich es ja auch nicht mehr machen. Grundsätzlich würde ich sagen, ist es im Wettbewerb und im Training hauptsächlich wirklich auch volle Konzentration. Die Tür ist auf, man will da ja raus, sonst wird man da ja gar nicht hochfliegen. Und dann ist es tatsächlich kurz noch konzentrieren, was war auch der Sprung, was war das Vorhaben beim Training, also was möchte ich ändern, was möchte ich ausprobieren, was möchte ich wiederholen. Und im Wettbewerb ist einfach so, okay, einfach repeat das, was wir uns vorgenommen haben, jetzt sauber zu fliegen und das möglichst gut, also einfach runterzubringen. Da ist erstmal wenig Emotion drin, die wäre in dem Moment vielleicht auch gar nicht so hilfreich. So ein bisschen dieses Jetzt und dann raus. Wo aber die Emotion bei mir zumindest immer ganz lustig ist, ist, wenn wir dann gebremst, als ich gebremst habe, merke ich auch schon, okay, der Sprung war, ob er jetzt richtig gut war, nicht, aber er war gut oder er war in Ordnung. Und dieses Bremsen und ja, die Geschwindigkeit war da, das fühlt sich gut an. Ich habe da immer noch, muss da immer noch grinsen im Helm. Ich schreie auch manchmal in meinen Helm rein, wenn es wirklich gut war, weil es einfach dieses, auch wenn es nicht gut war, schreie ich in meinen Helm.
Team und, Radio habt ihr aber nicht, oder?
Nee, ich bin alleine da oben, da kann ich machen, was ich will. Und da kann ich machen, was ich will. Und in der Höhe hört das auch kaum einer, deswegen.
Aber merkst du bei diesen Geschwindigkeiten eigentlich noch, dass du jetzt zum Beispiel schneller warst oder langsamer warst? Nimmt man sowas wirklich noch wahr?
Ja, aber wenn du das mehrere hundert Mal trainiert hast, dann nimmst du das durchaus noch wahr. Du hast nicht genau die Zahl, das funktioniert nicht. Aber du merkst sehr genau, ob das ein ordentlicher Sprung war, ein guter Sprung war oder ob es komplett daneben war.
Ja. Aber würdest du sagen, du nimmst Geschwindigkeiten jetzt anders wahr als ein normaler Mensch, wenn du jetzt zum Beispiel auf der Autobahn mit 200 Sachen durchbretterst?
Ja, also ich denke, im falschen Sport nehme ich Geschwindigkeiten sicherlich anders wahr, weil wir natürlich eine deutlich kürzere Freifallzeit haben wie jetzt der normale. Also die Freeflyer sind schon ein bisschen schneller wie die, die auf dem Bauch sind. Und dann gibt es natürlich das andere Extrem, das sind die Wingsuiter und die mehr so das Trackfliegen machen. Die sind einfach noch länger unterwegs und wir sind halt einfach super schnell fertig mit unserem Sprung. Mhm. Ja. Ich kriege auch manchmal gesagt, das ist da rausgeschmissenes Geld. Also flieg doch einfach mal länger, da hast du doch mehr davon. Aber nee, also diese Geschwindigkeit, die fasziniert schon.
Super schnell, aber wahrscheinlich auch super laut.
Ja klar, also das ist manchmal ganz lustig. Wenn man an einem Platz ist, wo wenig Speedskydiving gemacht wird, dann man hört das. Also wenn wir abbremsen, hört man das sehr deutlich auch am Boden. Das hört sich so ein bisschen an für die Kollegen wie...
Am Boden?
Ja, am Boden hört man das durchaus. Okay. Also das hörst du. Und das hört sich so ein bisschen an, als ob da ein Schirm aufgehen würde. Also es rumpelt richtig, wenn wir bremsen. Und die gucken dann. Und die sehen halt nichts. Und dann erst irgendwann geht der Schirm auf und dann kommt eine ganze Weile nichts, weil wir ja als erstes rausgehen, besonders schnell sind, bis dann die Kollegen danach kommen und ihren Schirm öffnen, sind wir schon bei der Landung. Mhm. Das ist so ein leicht verzerrtes Bild für die, die das nicht kennen. Ja? Also von der Seite her, Geschwindigkeit wird da sicherlich anders wahrgenommen.
Und wie ist es mit dem, generell als mit dem freien Fall, auch dieses Gefühl, diesen freien Fall zu haben? Ist das was, was dich immer noch fasziniert nach all den Jahren?
Also ich könnte das tatsächlich länger machen, wie nur diese Minute, wenn man auf dem Bauch wäre oder so. Das ist ein Gefühl. Es ist ja, vielleicht um das zu korrigieren, es ist ja kein Trapdoor-Effekt. Wir fahren ja nicht Achterbahn. Es geht ja nicht ins Luftleere, sondern wir liegen ja auf ein Luftpolster. Oder wenn wir Speed machen, haben wir ja so einen Kanal, wo wir praktisch drin fliegen, weil Luft kann ja auch halten. Es ist ja da. Man sieht es nicht, aber man spürt es sehr deutlich.
Also ihr seid dann sozusagen im Flow.
Im Flow, ja. Kann man schon so sagen. Und diese Luft, die ist da und die kann auch böse sein. Ja? Wenn dann Wind dazukommt oder man vielleicht eine Bewegung zu viel macht, dann kann man da auch drin rumschlackern und es kann auch schon mal ordentlich fetzen da oben. Ja? Aber ansonsten ist das einfach ein wunderschönes Gefühl. Und deswegen nehme ich auch unheimlich gerne Menschen ja mit, um das zu zeigen. Ja? So ein Tandemsprung ist halt einfach mal, um das mal mitzuerleben, ist einfach eine schöne Sache dafür. Ja.
Das hast du ja vorhin auch schon gesagt, Körperhaltung, Aerodynamik ist ja wichtig. Es geht auch ins Mentale rein. Es ist wichtig, dass du auch körperlich fit bist dafür. Was würdest du denn sagen, welche körperlichen Voraussetzungen braucht man für Speed Skydiving auf jeden Fall, um den Sport auszuüben?
Also man sollte in erster Linie natürlich mal Fallschirmspringen können. Und dann wäre es halt schon wichtig, dass man eine gewisse körperliche Grundfitness mitbringt. Also es muss ja nicht jeder gleich ins Nationalkader wollen. Man kann das ja auch einfach als Hobby gucken, machen und einfach sich selber einfach schauen, wie schnell wird man. Ja, das muss man ja nicht gleich professionalisieren. Und dann ist es fast egal. Also wir haben tatsächlich, wenn man so die internationale Speed-Gemeinschaft so anschaut, haben wir alles dabei. Von etwas kleiner und leichter, aber sehr gut in Technik und auch natürlich ein kleinerer Körperdurchschnitt oder Querschnitt, bis hin zu doch sehr stabil und groß. Also ich sage jetzt mal, zwischen 75 Kilo und 110 ist da sicherlich alles dabei. Und es sind auch da welche gleich schnell, trotz der unterschiedlichen körperlichen Voraussetzungen. Jeder findet da für sich so einen eigenen Flugstil raus, dass es am besten funktioniert. Es ist sicherlich irgendwann mal limitiert. Also ich würde mal behaupten, jemand, der nicht technisch ganz sauber fliegen kann und das körperlich sehr gut kontrollieren kann, also wirklich Körperspannung bis ins Äußerste, bis es wehtut und noch ein bisschen mehr halten kann und das will, der wird irgendwann nicht mehr schneller werden. Aber trotz alledem kann er schon schnell werden. Also es wird vielleicht keine 500, aber eine gute 400, oben raus 480 vielleicht oder so. Ja.
Okay, sprich, dann ist einfach so dieser, ich sag mal, gesunde Mix einfach. Oder der sollte da sein. Also mental musst du, sag ich mal, ein bisschen auf der Höhe sein. Du musst es körperlich aushalten können. Und ansonsten brauchst du halt einfach ein bisschen die Figur auch dafür. Also ist ja alles wichtig.
Also wenn du eine sportliche Figur hast, hilft es natürlich, klar. Ja. Also ich meine, der klassische Bierbauch funktioniert bis zu einer gewissen Geschwindigkeit sicherlich.
Der bremst.
Der bremst aber sicherlich auch, ja. Also das ist wieder die Frage. Gewichtskraft ist natürlich nach unten, ist natürlich schon mal auch, hilft es erstmal, aber irgendwann wird es auch sicherlich der Punkt kommen, wo es umschlägt ins Negative. Also ich sag mal, das meiste Training für Speed findet eigentlich am Boden auch statt. Ja? Also ich meine, wir machen alle, die da oben so schnell fliegen, schon sehr viel Sport auch einfach. Und zwar verschiedenes. Grundausdauer natürlich, einfach um so Wettbewerbstage auch durchzustehen. Das geht jedem Sportler, glaube ich, so. Aber ich bin jetzt kein Marathonläufer oder so. Auf der anderen Seite ist unheimlich viel Körperkraft, aber jetzt nicht wie ein Bodybuilder, sondern eher diese Ausdauerkraft da, um eben diese Körperspannung gezielt auch an den richtigen Positionen und im richtigen Ablauf hinzubekommen. Ich vergleiche das ganz gerne auch mit so einem Turmspringer, der vom 10-Meter-Turm springt. Der hat seinen Ablauf und der weiß genau, wann er was wie anspannt und wo er den Impuls gibt. Und so ähnlich ist das bei uns auch, nur dass unsere Höhe eben nicht 10 Meter sind, sondern 4000 und wir ein bisschen länger unterwegs sind. Aber im Grunde genommen haben wir genau das Gleiche. Also wir springen da oben raus und wir haben einen Ablauf im Kopf und das muss auch intuitiv funktionieren. Wir können noch marginale Korrekturen vornehmen, aber eigentlich muss diese Position irgendwann mal so passen und es ist ein Ablauf vom Winkel her, von der Körperanspannung her. Es ist ja nicht so, dass man da rausspringt und alles gleichzeitig anspannt, sondern das ist ein Ablauf. Ja? Also es sind die Beine, das ist der, ich sage jetzt mal, der Hintern, Beine, Füße, dann der Oberkörper, dann die Hände dazu, der Kopf muss passen. Und das geht in so einem, ja, in so einem, jeder für sich so seinen Ablauf hat eigentlich.
Es stellt sich für uns natürlich auch so ein bisschen die Frage, wie sieht denn überhaupt so ein Training aus für so eine Sportart, wo man nur wenige Sekunden, sage ich mal, aktiv in der Luft ist. Aber wahrscheinlich, wir haben es auch schon ein bisschen angesprochen, du hast ja gerade schon gesagt, es passiert viel am Boden. Dann sind es die Trainingssprünge und dann ist es wahrscheinlich auch noch Videoanalyse oder Datenanalyse. Sowas ist wahrscheinlich auch noch Teil des Sports, oder?
Genau, also Videoanalyse ist natürlich schwierig, weil einfach wenig Menschen gibt, die nebenher fliegen können und Videos machen. Das gibt es bei anderen Sportarten, also anderen Disziplinen im falschen Springen, ganz normal. Helmkamera mit oder ein Videoflyer mit. Ob das jetzt die RWler sind oder die Freeflyer oder auch die Wingsuiter, das ist alles kein Thema. Bei uns ist immer das Problem, dass wenn wir so schnell sind und die Besseren sind, dann kommt der Videomensch halt nicht mehr hinterher. Wir haben auch schon Kameras an Füße gebunden oder sonstiges. Das geht bedingt, allerdings ist die Aussage relativ bescheiden, weil man sieht dann halt, dass der Körper da irgendwie da ist, aber was genau sich jetzt verändert oder wo der Knick ist, das sieht man nur sehr bedingt. Was wir aber machen können, ist über unsere Daten, die wir übers GPS kriegen, schon analysieren, wie viel Wackler haben wir drin, wie war der Winkel, zu welcher Zeit, welche Geschwindigkeit hatten wir zu welcher Zeit. Da gibt es schon genug, Material, was man auswerten kann. Und was aber auch ganz wichtig ist, weil ich ja gesagt habe, das muss intuitiv so ein bisschen passieren, ist der Vergleich zwischen einem Sprung, was man subjektiv erlebt hat und sich das vorstellt und dann mit den Daten eben abgleicht. Stimmt das überein oder haben wir da eine Diskrepanz dazwischen, wo wir sagen, okay, das passt nicht, ich habe das eigentlich anders erlebt, warum sagt das jetzt was anderes aus? Das muss man dann halt rausfinden. Und das geht dann halt über Analyse oder auch Austausch mit Kollegen natürlich und wiederholen, ausprobieren.
Ist natürlich auch ein Thema bei euch wahrscheinlich das Wetter. Also du planst wahrscheinlich viel, okay, an dem Tag will ich ein bisschen, du hast ja vorher schon gesagt, du hast auch noch einen richtigen Job, sage ich mal, um dieses teure Hobby überhaupt machen zu können. Dann bist du wahrscheinlich schon am Anfang der Woche, wo du so ein bisschen überlegst, okay, da habe ich eine feste Zeit zum Fliegen, da habe ich eine feste Zeit zum Fliegen. Es gibt aber höchstwahrscheinlich auch Wetterbedingungen, die für dich nicht ideal sind, beziehungsweise wo ihr euch wahrscheinlich gar nicht raustraut oder wo ihr überhaupt fliegen dürft, nehme ich an. Ist es so, dass es manchmal auch das Wetter einen Strich durch die Rechnung macht?
Oh, nicht nur manchmal. Also der Fallschirmspringer bleibt, glaube ich, die meiste Zeit am Boden auf dem Sprungplatz. Das ist einfach so, ja. Aber es gilt halt die goldene Regel, Wetter wird am Platz gemacht. Das heißt, selbst wenn das Wetter mal so durchwachsen aussieht, fährt man dann doch hin, weil meistens geht dann doch noch was, dass man doch noch ein paar Loads nach oben bekommt. Aber ja, natürlich, also es ist ein Problem ein bisschen, weil wir sind in Deutschland natürlich von Frühjahr bis in den Herbst limitiert. Was das Training angeht, dann sind viele Sprungplätze nur im Wochenendbetrieb, das heißt so von freitags mittags bis sonntags abends. Es gibt ein paar große Plätze, die dann noch Sprungwochen haben, Sommerferien durch oder mal Pfingstferien oder so. Da kann man dann auch nochmal unter der Woche springen. Mhm. Aber ansonsten sind wir da sehr aufs Wochenende fixiert. Das wiederum ist immer das Problem, dass das natürlich mit vielen anderen sozialen Kontakten in Konflikt steht, weil wenn man dann da schon mal hinfährt, dann ist das meistens auch eine Anfahrt und Weg und dann will man ein bisschen trainieren und dann noch ein bisschen da sein und vielleicht auch noch den ein oder anderen Funjump oder ein Tandem machen. Da geht da schon viel Zeit bei drauf. Ja.
Wie viel Zeit steckt denn dann so hinter so einem einzigen Wettkampfsprung?
Also der einzelne Wettkampfsprung ist relativ überschaubar, also weil wir sind ja vorbereitet auf den Wettkampf, das heißt, wir kommen dahin, wir haben unser Equipment, das wird alles gecheckt, man wärmt sich auf, man bereitet sich vor und dann gibt es irgendwann den ersten Wettkampfsprung. Das heißt, der Wettkampfleiter sagt einfach so, jetzt 20 Minuten für die erste Runde. Man ist vorher eingeteilt, da gab es noch ein Sicherheitsbriefing und so weiter und so fort. Und dann zieht man sich an, geht zum Flugzeug und dann geht's los. Ja. Also das ist, dann fliegt man so, sage ich jetzt mal, Viertelstunde, 20 Minuten je nach Flugzeug bis hoch, bis man dran ist, dann ist der Sprung recht kurz, dann noch ein paar Minuten Schirmfahrt, landen, dann müssen wir jetzt beim Wettbewerb, gibt man den Helm noch wieder ab, weil da ist das Messgerät drin, also man bekommt den erst kurz vorher und gibt ihn wieder ab, dass man auch nicht mogeln kann, ja, vor allen Dingen, wenn es internationale Wettbewerbe sind. Vielleicht wird man auch nochmal gewogen, man wird vorher gewogen und dann zwischendurch mal so ganz spontan, könnte man ja mal Zusatzgewicht mitnehmen, was verboten wäre. Dann ist der eine Sprung schon abgeschlossen. Dann kommt noch das Nachbereiten ein bisschen mit Fallschirmpacken wieder und Auswerten. Und dann geht es meistens auch schon weiter.
Ich finde, Schirmfahrt ist echt ein richtig schönes Wort. Gibt es generell noch so aus dem Fallschirmlexikon Begriffe, die du mit uns teilen möchtest?
Oh, da gibt es sicherlich ganz viele. Das ist so, das Wording ist ja in jeder Sportart so eine Besonderheit. Ich denke, ich streue ein paar ein. Also im Laufe des Ganzen, aber...
Was ist dein Lieblingswort? Aus eurem Fachjargon.
Da muss ich jetzt tatsächlich nachdenken, was ist denn mein Lieblingswort? Also mein Hasswort aus Nicht-Fachjargon ist Reißleine.
Reißleine.
Weil die gibt's nicht, ja.
Also kann man nicht die Reißleine ziehen.
Nein, die Reißleine kannst du tatsächlich nicht ziehen. Das ist ja so umgangssprachlich, wenn man einen Fallschirm zieht, zieht man an der Reißleine. Nee, das gibt's eigentlich nicht. Da ziehen wir eigentlich nur den Hilfsschirm aus einer Tasche und schmeißen den in den Luftstrom. Ja? Mhm. Also das hat mit Reißleine relativ wenig zu tun. So der Lieblingswort. Vielleicht fällt mir gleich noch was ein.
Sehr gut, sehr gut. Gab's bei dir eigentlich in der Luft auch mal kritische Momente, wo du auch wirklich dann Angst bekommen hast, wo du reagieren musstest, wo auch was Unvorhergesehenes passiert ist?
Also Angst nicht wirklich, Unvorhergesehenes ja, definitiv. Klar, vor allem, wenn man mit mehreren Menschen zusammenspringt, auf jeden Fall, da verhalten sich nicht immer alle so wie unten abgesprochen unbedingt, ja. Manche überschätzen sich dann auch, ist mir auch schon passiert. Aber so wirklich schlimm in der Luft war es nicht. Mich hat es schon ordentlich auch bei Speed rausgebeutelt und dann ist man halt, ist der Sprung halt abgebrochen, aber man ist ja noch in der Luft, da ist ja nichts.
Was heißt rausgebeutelt?
Also wirklich rübergekippt, man liegt auf einmal auf dem Rücken oder man dreht sich ganz komisch oder so. Also
das verliert so ein bisschen die Kontrolle.
Ja, die Kontrolle ein bisschen, aber nur sehr kurzfristig. Es scheppert dann ganz ordentlich, wenn man bei über 400 Stundenkilometer aus diesem Luftkanal so ein bisschen rausfällt. Aber das kriegt man relativ schnell wieder eingefangen. Also das ist nicht das Problem. Und ja, ich muss jetzt auf Holz klopfen, das machen wir mal laut, weil ich habe bei über 1500 Sprüngen auch mit Tandem so weiter noch keine Reserve gebraucht. Also ich habe meinen Reserveschirm noch nie gesehen, außer bei den Jahreschecks.
Das heißt, wenn es mal passieren würde, dann wäre es dein erstes Mal.
Genau, und es kostet dann gleich wieder eine Kiste Bier. Weil das ist so eine Einheit beim Fallschirmspringerkreisen. Also wenn du was das erste Mal machst, dann solltest du eine Kiste Bier dahin stellen. Der erste Wingsuit-Sprung, der erste Speedsprung, die erste Reserve, erste Mal Außenlandung. Denk dir was aus, es gibt immer einen Grund.
Aber was sind so generell die Absicherungsmaßnahmen, die ihr jetzt habt im Springen?
Also grundsätzlich ist Fallschirmspringen ein sehr sicherer Sport, weil wir etwas haben, was vieles, was im Verkehr oder auch sonst bei Sportarten nicht gibt, wir haben eine Reserve dabei, wir haben immer eine zweite Chance. Und diese Reserve ist jetzt auch nichts, was man selber packt, sondern das macht ein Profi, ein Fallschirmwart, Fallschirmtechniker. Das wird jährlich kontrolliert.
Spannend, okay.
Und das bedeutet, wir haben unseren ganz normalen Hauptschirm dabei. Sollte da mal was nicht mit in Ordnung sein, dann haben wir immer noch einen Reserveschirm dabei. Wir haben, sind darauf trainiert und auch das mache ich jedes Mal vor jedem Sprung, greift man sich diese Griffe, das ist ein Trennkissen oder ein Trenngriff, je nachdem, wie die Ausrüstung ist, wo man den Hauptschirm, ich sage jetzt mal, wegschmeißen, lösen kann von dem Ganzen. Und dann gibt es den zweiten Griff, wo man die Reserve mit aktivieren kann. Manchmal ist das auch miteinander schon verbunden. Da gibt es verschiedene technische Lösungen dazu, dass das dann besonders schnell geht. Manche haben das nicht, das ist aber eine Frage, wie man es haben möchte. Und das sind Punkte, die kontrolliert man, die übt man, da sollte man wissen, was man tut.
Okay, und auf einer Skala von 1 bis 10, wie risikoreich würdest du jetzt deinen Sport einschätzen?
Jetzt muss man nur sagen, was ist 1, was ist 10?
Also 1 ist wenig Risiko, 10 ist hohes Risiko.
Ja, da würde ich jetzt mal sagen, da würde ich es irgendwo in die Mitte einsortieren, weil wenn ich mir so überlege, was für Verletzungen manchmal bei Skifahren passiert, oder auch bei Motorradfahren oder ähnliche Sachen, vor allen Dingen, wenn es sportlich betrieben wird oder selbst beim Fahrradfahren. Ich meine, wenn die da mit ihren dünnen Reifen mit 70, 80 Stundenkilometer den Berg runterbrettern, da möchte ich auch nicht hinfallen. Ja, also, also ich glaube, das ist immer in Relation zu sehen. Ich fühle mich sehr sicher damit. Ich finde auch, die Statistik spricht dafür. Wir haben sehr, sehr wenig, wirklich sehr schwere Verletzungen deutschlandweit und auch so insgesamt. Wenn das dann mal passiert, ist das immer gleich sehr groß medial. Das ist immer klar, weil das ist immer spektakulär. Alles, was mit Luftfahrt zu tun hat, auch wenn ein Kleinflugzeug irgendwas hat und außen landet, wird das gleich groß in der Presse normalerweise oder jetzt eher online bekannt. Wenn drei Motorradfahrer in den Wald fahren und da wird das wird dann lokal vielleicht noch bekannt, aber mehr auch nicht. Ja. Also das ist natürlich so diese Faszination, Luftsport, da verbindet man schon ein bisschen Gefahr damit, aber eigentlich nicht.
Ich finde es jetzt aber trotzdem interessant, weil du hast es jetzt verglichen mit Radfahren zum Beispiel. Ich würde ja trotzdem sagen, euer Restrisiko, was bleibt, ist ja jetzt viel höher als das Restrisiko bei einem Rennradprofi.
Ja, aber ein Rennradprofi, der mit 80 Stundenkilometer irgendeinen Berg runterfährt, der hat ja keinerlei zweite Chance. Wenn da das falsche Steinchen liegt und der über die Leitplanke, dann ist das doch auch rum. Also das ist doch jetzt nicht so, dass der da nicht schwer verletzt wäre oder so. Und wenn ich mir überlege, das absolute Restrisiko, aber was im Promillebereich liegt, wäre ja, dass beide Fallschirme nicht öffnen.
Ja, das ist ja sicher auch schon vorgekommen.
Nicht wirklich. Also das sind absolute Ausnahmefälle. Also da müsste man wirklich lang zurückrecherchieren, dass das wirklich nicht funktioniert hat. Weil, wie gesagt, der zweite Schirm ist ein Rettungsgerät, der auch nicht vom falschen Springer selber gepackt wird. Also da muss ich ehrlicherweise sagen, da kann man, glaube ich, schon diese Vergleiche machen. Und auch, was wir haben, sind Verletzungen beim Landen. Ja, also das ist meistens das Unvermögen des falschen Springers selber. Zu schnell, kleines Schirmchen oder unebene Wiese, falsch eingeschätzt, nicht den Wind richtig mitgenommen. Also da gibt's, da kann man schon mal den Fuß brechen, sich umknicken oder mal eine harte Landung haben aufs Steißbein oder so. Das ist sicherlich so, aber wenn ich mir überlege, wie viel schwere Verletzungen selbst beim Skifahren oder auch bei den Hobby-Skifahrern so passieren und ich meine, selbst Michael Schumacher im Rennwagen ist nichts passiert, ja, nur mal so
als Beispiel. Das ist ein gutes Beispiel.
Ja, und dann wird er weggebügelt oder ein Radfahrer, mein Sporttrainer, der war ehemaliger Radprofi, der ist vom Auto einfach vom Fahrrad geholt worden, ja. Passiert.
Viele sagen ja zum Beispiel auch zum Fliegen, es ist ja die sicherste Art zu reisen.
Statistisch sicherlich, wenn man guckt, wie viele Verletzte, Tote es im Verhältnis gibt. Allerdings, wenn dann was passiert, ist es wie gesagt dann immer sehr schnell auch medial sehr groß. Ja.
Aber glaubst du, dass dein Sport, den du ausübst, so ein bisschen dein Verständnis von Angst verändert hat? Weil du wirkst schon sehr abgeklärt, muss man schon dazu sagen.
Ja, ich finde, es ist wichtig, wenn man so ein bisschen kalkulierbares Risiko, kann man vielleicht dazu sagen. Ja, also man muss natürlich schon wissen, was man tut. Aber das muss man ja eigentlich bei allem. Und wenn ich mich auf ein schnelles Sportmotorrad setze, muss ich das wissen. Wenn ich auf dem Rennrad sitze oder wenn ich von einem 10-Meter-Turm springe oder die Klippenspringer oder sowas, ja, wenn die das nicht richtig machen, haben die auch ein Problem unten auf der Wasseroberfläche. Ja.
Aber bist du dann auf Land auch so mutig wie in der Luft?
Nee, ich glaube nicht. Also ich glaube, dieses Rennrad da den Berg runter, das wäre nichts für mich. Okay. Also es wäre sicherlich mal interessant, aber niemals mit den Geschwindigkeiten.
Und was sagen Family and Friends zu deinem Sport, den du ausübst?
Ja, wie gesagt, Fallschirmspringen jetzt schon sehr lange. Leben sie damit. Wettbewerbsmäßiges, also wirklich Springen sind ja jetzt schon einige Jahre, aber ja, ich glaube, es ist ein Gewöhnungseffekt natürlich da. Ich erfahre viel Unterstützung durch meine Familie, gerade durch meine Frau auch, weil viel Zeit, nicht nur an den Wochenenden, sondern auch was das Training angeht, unter der Woche und viel Zeit auch thematisch damit. Also wenn man aktiv ist, auch im Nationalkader, wir telefonieren viel, wir haben Teams-Meetings, wir kümmern uns um irgendwelche Sachen. Ich war diese Woche noch in Magdeburg zum Fitnesstest, weil die Hochschule uns dort auch unterstützt mit Trainingsmethodik und so weiter. Da ist halt mal ein ganzer Tag wieder, morgens ganz früh bis abends ganz spät. Da passiert dann nichts anderes mehr. Ja.
Lass uns doch gerne mal noch ein bisschen auf den Wettkampfcharakter deiner Sportart blicken. Was gibt es für Wettkämpfe im Speed Skydiving und wie laufen die genau ab?
Also Wettbewerbe gibt es verschiedene. Also wir haben auf nationaler Ebene gibt es das als deutsche Meisterschaft. Regionalausscheide gibt es keine, weil dafür sind es dann doch zu viel Randsportart. Mhm. Aber die deutsche Meisterschaft ist so die nationale Ebene. Dann haben wir eine ISSA, also das ist die International Speed Skydiving Association. Das ist eine Wettbewerbsserie, die rund um die Welt im Prinzip Austragungsorte hat, auf verschiedenen Sprungplätzen, die sich auch jedes Jahr ändern. Und da kann man dran teilnehmen an mehreren oder auch nur an einem oder an zweien. Ab zwei ist man in der Wertung und da werden die beiden Ergebnisse zusammen addiert. Bei denen, die mehr machen, sind es die zwei besten Ergebnisse. Wer da viel reisen will, kann das tun. Also Amerika, Australien, Europa, kann er sich aussuchen. Das war der damalige Vorläufer, wo es Speed Skydiving noch nicht als Weltmeisterschaften nach FAI-Regeln gab. Aber die gibt es heute noch. Das sind sehr nette Wettbewerbe, weil man da immer viele Speed Skydiver trifft und man auch Möglichkeit hat, Wettbewerbserfahrungen zu sammeln. Gerade auch für Nachwuchs ganz interessant, einfach mal wirklich in eine Competition zu gehen. Ja? Mit Schiedsrichter, die einem sagen, wann geht was und wie und man ist da so in deren Hand. Und dann gibt es natürlich die Europameisterschaften und World Cups. Das ist dann, beziehungsweise nicht nur Europa, klar, sondern eben auch in den jeweiligen Kontinenten die jeweiligen Meisterschaften. Und als Gipfel gibt es dann alle zwei Jahre eine Weltmeisterschaft, wo es dann tatsächlich das Who is Who der Speed Skydiver trifft, oft in Kombination mit den anderen Disziplinen. Und das ist dann schon ein Erlebnis, ja.
Wenn sich das Who is Who trifft, wie groß ist denn so die internationale Speed Skydiving-Szene?
Also es ist natürlich so, dass die, gerade wenn man die Weltmeisterschaften sieht oder so, es ist natürlich reglementiert, wie viel Speed Skydiving pro Nation entsandt werden dürfen. Aber da sind schon über 100 Speed Skydiver dann am Start. Wir hatten jetzt letztes Jahr in Österreich Europameisterschaft und World Cup. Da waren wir, glaube ich, 78 oder 79 Speed Skydiver, die auf dem Niveau unterwegs sind. Ja, also das war schon auch viel, weil das muss ja auch alles in die Luft. Mhm.
Und wie lange dauert dann so eine Europameisterschaft, wie viele Tage?
Es sind schon einige Tage, das wird meistens so für eine Woche angesetzt, weil wir dann natürlich die Wetterabhängigkeit noch haben, weil je nach Flugzeug und Wetterbedingungen brauchen wir dann schon ein paar Tage.
Aber sowas wie Windpunkte, das gibt es bei euch nicht?
Nein, Windpunkte gibt es bei uns nicht. Wir versuchen das relativ, also es ist relativ gerecht, weil es gehen ja durchaus einige Leute in so ein Flugzeug rein. Also wenn man guckt, dass je nach Flugzeugtyp vielleicht ja, 15, 20 Leute da reinpassen in so einem Wettbewerbsgeschehen, dann wird der Flieger vollgemacht, dann wird man da oben zwei oder drei Anflüge machen, um einfach ein gewisse Sicherheit zu bekommen, dass nicht alle hintereinander weg, weil das ist schlecht. Der erste geht raus, fliegt dann auch nach rechts weg, der zweite nach links weg, und dann wieder nach links, nach rechts, nach links. So haben wir möglichst viel Abstand zwischeneinander, weil das Flugzeug ja auch noch weiterfliegt. Also das funktioniert sehr, sehr gut. Dann wird bei einem Drittel oder der Hälfte Stopp gemacht, dann macht das Flugzeug nochmal eine Runde und dann kommt die nächste Runde. Das heißt, alle, die in dem Flieger sitzen, haben extrem ähnliche Bedingungen. Dann landet der Flieger und dann kommt, der startet gleich wieder. Da ist ja, da sind vielleicht 20 Minuten dazwischen. Ja. Also so extrem ändert sich der Wind da oben nicht in der Zeit. Und dann ist eben eine Runde fertig. Also insofern haben dann alle sehr ähnliche Bedingungen. Also das funktioniert eigentlich schon ganz gut. Und dieses oben sein auf 4000 Meter, ein bisschen weniger Sauerstoff, da wird auch innerhalb des Fliegers durchgetauscht. Also der, der als erstes durfte, die Gruppe, die darf dann als letztes und dann rutscht man so durch, dass es einfach gerecht ist. Weil eins finde ich, und das ist vielleicht auch das, warum ich immer noch dabei bin, die Speed Skydiver Community ist schon auch besonders. Wir wissen alle drum, dass man gucken muss, dass Equipment passt, dass man weiß, was man tut. Und wir passen also nationenübergreifend aufeinander auf. Also es würde niemand irgendwie einer sagen, hey, ha, da ist eine Klappe offen, jetzt wird er langsamer sein, sondern man wird ihm definitiv sagen, hey, mach das zu, das ist nicht gut. Ja? Mhm. Wir passen aufeinander auf, wir helfen einander. Und da gab es eine Szene, ich glaube, bei der letzten oder vorletzten WM sitzt der Führende mit dem Laptop, mit dem Zweitplatz, also damals Zweiten, nebeneinander während des Wettbewerbs und tauschen sich aus, was sie an ihren Sprüngen noch wie verbessern können. Während des Wettbewerbs. Mhm. So nach dem Motto, wir wollen fair zueinander sein und der Bessere möge gewinnen. Also es ist nicht so wie in, glaube ich, mittlerweile vielen anderen Sportarten, dass einfach alles geheim und so weiter. Klar, wir sind Konkurrenten in dem Moment, aber wir gehen auch abends wieder alle miteinander essen. Mhm.
Schön, so der Spirit der Sportart, den es dann so ein bisschen ausmacht.
Ja, definitiv. Wir sind alles Fallschirmspringer. Und Fallschirmspringer sind eh schon eine besondere Community und vielleicht dabei Speeder nochmal wieder besonders. Es gibt auch Disziplinen im Fallschirmsport, wo das schon nicht mehr ganz so ist. Das sind die Wingsuiter, die betteln sich schon. Da wird dann auf den letzten Millimeter geguckt, wie viel Anzugfläche darf ich noch haben, wie viel Spoiler darf ich noch haben und ist es noch im Reglement. Also das haben wir so nicht, weil unser Reglement ist noch relativ überschaubar. Doch, es wird mehr, sicherlich. Aber, und ja, wir gucken miteinander, wir reden zusammen. Ich habe also wirklich sehr viele internationale Freunde dazu gewonnen. Und ja, im Wettbewerb sind wir Konkurrenten. Aber ich habe beim letzten Wettbewerb einen Schweizer Kollegen gerade noch so überholt, um auf den dritten Platz in der offenen Wertung zu kommen, wirklich um 0,2 km/h. Über 8 Runden bei der Geschwindigkeit ist das ja gar nichts. Mhm. Das kann man als Messtoleranz nehmen, wenn man ehrlich ist. Wir waren zu zweit auf dem dritten Platz. Ich habe ihn einfach mit hochgenommen, ja, weil ich einfach gesagt habe, hey, wir haben uns so toll gebettelt. Wir waren immer nah beieinander. Ich habe in der sechsten Runde so dermaßen daneben gegriffen, dass er 40 km/h Vorsprung hat. Habe ich ihm aber in den letzten zwei Runden noch wieder abgenommen und mit 0,2 ihm praktisch dann noch überholt. Ich kenne den Fabian schon echt lange und wir haben dann einfach zu zweit auf dem dritten Platz gestanden, weil das war einfach nur fair. Ja.
Du hast das auch schon Deutschland bei vielen Wettbewerben und Europameisterschaften und Weltmeisterschaften vertreten. Wie zufrieden bist du denn so Stand jetzt mit deiner Bilanz? Vielleicht auch auf welche Erfolge bist du besonders stolz?
Also ich muss sagen, so grundsätzlich für die Situation, also seit dem Sport, seit dem Speed-Bereich und auch vom Alter her, muss ich sagen, bin ich eigentlich ganz gut zufrieden. Ich habe das Glück gehabt, 2022 mit meinem Team Vize-Weltmeister zu werden. Das war eine sehr, sehr schöne Geschichte. Wir haben auch in dem Zusammenhang auch einen Weltrekord geflogen. Wir haben auch Europarekorde geflogen. Das war schon eine schöne Geschichte. Ich habe auch so schon einzeln ganz gute Ergebnisse abgeliefert, sage ich jetzt mal, und tolle Wettbewerbe geflogen. Die letzten 1,5 Jahre war es schwierig. Ich habe was Neues ausprobiert, ich habe das Training umgestellt, ich war da fest von überzeugt, mit weniger Gewicht und schlanker und so weiter geht besser. Ging nicht. Das war kein so erfolgreiches Jahr, obwohl ich auf der WM jetzt nicht so schlecht abgeschnitten habe, aber nicht in meinem Range. Das sieht dieses Jahr viel besser aus. Und ich bin mir auch ziemlich sicher, wenn jetzt die WM im Oktober stattfindet, dass ich da wieder ganz gute Ergebnisse vorweisen kann, mit dem Team eventuell zusammen und aber auch, da ist jetzt wieder der Vorteil, dass ich in den Masters antreten darf, natürlich auch im Einzel, weil das habe ich mir nochmal vorgenommen, da nochmal anzugreifen. Und aber die Gesamtbilanz ist schon nicht ganz verkehrt, glaube ich.
Was würdest du denn sagen, wie nah bist du an deinem persönlichen Maximum? Wir haben ja vorher schon gesprochen, es geht bis an 500 Stundenkilometer ran, beziehungsweise jetzt auch schon darüber hinaus. Auch die 6 ist, sage ich mal, nicht ganz von der Hand zu weisen, dass es vielleicht irgendwann mal technisch funktioniert. Wo ordnest du dich da so ein?
Also jetzt muss ich es kurz relativieren. Also die 6 ist ein Traum, also eine theoretische Traumzahl, sage ich jetzt mal. Es gibt das Projekt 600, das hat man mal so genannt. Wir sind momentan aktueller Weltrekord bei 539 Stundenkilometer. Ich bin auch ziemlich sicher, dass wir auf der WM, wo die Bedingungen in Arizona meistens sehr, sehr gut sind, da vielleicht auch eine 55 sehen werden. Das ist absolut im Rahmen dessen, was erwartbar ist. Wie viel da noch drüber geht, keine Ahnung. Für mich persönlich bin ich momentan auf dem Trainingsstand, dass ich regelmäßig und wiederholbar auch über der 500 bin. Nicht viel, aber ein bisschen über der 500 bin. Das ist für mich ein sehr gutes Ergebnis. Mit dem Wissen, wenn ich dranbleibe, ist auch noch mehr drin, weil so intensiv, wie ich jetzt mich darauf vorbereite, habe ich mich selten auf eine WM vorbereitet und an doch der relativ frühen Saisonzeit, Oktober ist ja noch ein bisschen, doch schon auf so sehr gutem Niveau. Und ich denke, wenn ich diese Zahlen mit in den Wettbewerb nehme, weil Wettbewerb ist ja immer noch was Besonderes, dann bin ich sehr zufrieden. Also eine 500 im Wettbewerb, eine gute 500 wäre mein Ziel für dieses Jahr. Und ich bin guter Dinge, das auch zu erreichen.
Ja, jetzt wollen wir gegen Ende noch mal ein paar spannende Geschichten und Anekdoten aufgreifen. Aus der Welt des Speed Skydiving, aus deiner Welt des Speed Skydiving und ja, deswegen vielleicht die erste Frage an dich. Was war denn eigentlich dein spektakulärster Sprung der Karriere?
Beim Speed oder im falschen Springen allgemein?
Gehen wir mal auf allgemein, weil du da vielleicht mehr Auswahl hast.
Da habe ich deutlich mehr Auswahl, weil beim Speed ist ja doch immer nur einfach nur runter mit viel Geschwindigkeit. Ja. Der spektakulärste Sprung oder die Sprünge, die mir die wirklich, wirklich Eindruck hinterlassen haben, sind Ballonsprung, also einfach dieses aus dem Heißluftballon zu springen, das ist ein besonderes Erlebnis, weil das Ding steht ja fast, also das ist dann tatsächlich so mit Trapdoor-Effekt, bis dann die Anströmung kommt und so weiter. Das Gleiche gilt übrigens auch für den Hubschrauber. Das ist auch ganz nett. Was auch besondere Flugzeuge waren immer schon was, also so eine DC-3, dieser gute alte Rosinenbomber, den man kennt, hinten aus diese kleine Tür raus, kennt man vielleicht noch aus dem Film. Das war ein Erlebnis. Und was aber definitiv viel Eindruck hinterlassen hat, war mein erster Nachtsprung. Weil Fallschirmspringen bei Nacht war nochmal was ganz Besonderes.
Du siehst da nichts und springst ins Dunkle sozusagen.
Du springst ziemlich viel ins Dunkle, aber es ist doch relativ viel Licht unten auf der Erde. Wenn man fliegt, sieht man ja auch überall. Ja. Also das hat man ja als Fallschirmspringer auch. Man weiß auch, wo man hin muss. Aber grundsätzlich war das schon was Besonderes.
Das muss ein geiler Anblick sein.
Das ist auch ein geiler Anblick. Es ist auch gerade beim ersten echt Nervenkitzel. Weil echt jetzt? Aber nee, ja. Macht Spaß.
Und an welchem Ort bist du jetzt persönlich am liebsten gesprungen? Beziehungsweise wo würdest du denn gern einmal springen?
Also falschem Springen macht eigentlich fast an jedem Ort Spaß. Jeder Ort hat so seine Besonderheit. Und ich habe doch einige Orte schon gesehen in meiner Zeit als Fallschirmspringer. Was ganz besonders war, war Sibirien. Da war nämlich mal eine Weltmeisterschaft. Das war ganz interessant, da mal zu sein. Da war viel grün, viel nichts.
Viel kalt?
Nee, kalt war nicht, war Sommer. Also es war nicht kalt, also wir waren nicht im Winter. Das war schon besonders. Aber auch so, jetzt, wo es jetzt wieder hingeht nach Arizona, Eloy, das ist einer der größten Dropzones der Welt, ja, mit Wüste drumherum und da ist dann einfach ein Flugplatz mit ganz vielen Flugzeugen und ganz vielen Fallschirmspringern. Das ist auch schon schön, aber was immer Spaß macht, ist an der Küste. Ob das jetzt in Italien, in Warnow an der Küste ist oder jetzt in North Carolina, in Beaufort, wo auch eine WM war, an der Küste oder einfach auf Rügen. Das ist vollkommen egal. Wenn so Wasser, Küste, oder auch Berge, also auch in Österreich, in den Bergen, wenn man da so runterfällt und man sieht eigentlich die 2000er neben sich und man fällt einfach noch weiter, obwohl da schon Erde links ist, aber unten ist ja noch Platz. Also das sind schon besondere Sachen. Also.
Und so einen Flugplatz hat ja wahrscheinlich auch nochmal so seinen eigenen Charme. Gibt es da auch so Orte, wo man sich da gerne aufhält? Habt ihr da ein Clubhaus oder geht man da wirklich nur hin, um zu starten und zu landen?
Nee, also wie gesagt, eigentlich ist ja der Leistungssport im Fallschirmspringen eher so ein Randgebiet. Ja? Ja. Also das meiste sind ja tatsächlich Hobbyspringer und das macht ja auch Sinn. Also so bin ich ja auch dazu gekommen und mache das ja heute noch gerne. Und ich bin meiner Home-Drop-Zone, wie man das so schön nennt, ist eigentlich die Southside Base in Osterburken. Da habe ich, da habe ich meine Ausbildung gemacht schon. Und das ist ein schöner Ort, der Place to be, wie man schon sagt. Da kann man das Wochenende verbringen, abends Lagerfeuer, ein bisschen grillen zusammen. Da steht mein Wohnwagen zum Übernachten. Das ist mehr wie nur hin, dreimal rausspringen und wieder zurück. Mhm. Das mache ich tatsächlich ganz in der Nähe hier in Calw, eher mehr. Das ist zum Trainieren ein super Ort für mich. Also ich wechsle da durchaus durch. Aber nee, die Southside Base ist schon so ein bisschen springerisch mein Heimat.
Cool. Und was würdest du sagen, was hast du durch den Sport auch so selbst über dich gelernt?
Was habe ich über mich gelernt? Also
ich glaube, man lernt sich ja da schon nochmal intensiver kennen auch.
Ja, man lernt sich sicherlich intensiver da kennen, aber man lernt ja auch mit dem Sport, sage ich mal, ganz viel. Und ich meine, so ein Sport, wenn man das dann auch dann tatsächlich in den Leistungssport treibt, dann ist es tatsächlich so, dass man natürlich sehr viel nerdiger wird, was das angeht. Also Aufwärmen auf einen Sprungplatz sonntags morgens führt zu Kopfschütteln der anderen. Also das ist nichts Normales, machen immer mehr, finde ich auch gut, weil wir springen danach ins Flugzeug, fit zu sein und sich zu bewegen, macht einfach Sinn. Die das ernst machen, machen das durchaus immer wieder, aber das ist schon eher so, hey, lieber Samstagabend noch ein bisschen länger zusammensitzen und noch ein Bierchen mehr und dann schlafen wir aus und dann können wir irgendwann wieder aus dem Flieger fallen. Das ist dann doch anders geworden. Ich habe also insofern, ja, was habe ich darüber gelernt? Also sehr zielstrebig zu werden auch. Ja. Aber obwohl, das war ich eigentlich wahrscheinlich immer schon, nur noch nicht so offensichtlich.
Die nächste Frage ist vielleicht ein bisschen metaphorisch, aber was findest du denn oben, was du unten am Boden nicht findest?
Ja, also grundsätzlich Freiheit. Das man sagt ja immer, Fallschirmspringer wissen, warum Vögel singen. Ja, also das ist so ein, wenn du schon eine metaphorische Frage stellst, dann kriegst du auch so eine Antwort. Ja. Nee, also das ist tatsächlich dieses Alleinesein, dieses, ich springe aus einem Flugzeug, ich habe die Möglichkeit, das zu tun und habe dann einfach mal eine gewisse Zeit in der Gruppe, für mich alleine oder wie auch immer, einfach in der Luft, was vielen Menschen vorenthalten ist, was viele auf ihre Bucketlist haben, sicherlich als Tandemsprung. Aber ja, ich mache das einfach regelmäßig.
Und ist da noch irgendein letzter Traum, den du dir noch erfüllen möchtest?
Träume gibt es hoffentlich nicht nur den letzten, sondern man muss immer weiter träumen dürfen. Weil
also
sonst,
nach einem Traum folgt der nächste
das
Traum.
Das ist wichtig, glaube ich, weil sonst, wenn man aufhört zu träumen, dann, nee, das wär nicht gut.
Dann also, muss ich anders fragen, gibt es noch Träume?
Ja, immer. natürlich gibt es Träume, weil ich sag mal, es gibt sicherlich noch ganz interessante Flugzeuge, ganz interessante wie soll ich sagen, Spots auf der Erde, wo man mal hin könnte. Ich bin noch nie in Dubai gewesen über dieser Palme, obwohl das jetzt mittlerweile recht schwer geworden ist. Das war früher einfacher. Oder auch andere tolle Bereiche. Ja, auch ich bin noch nie Wingsuit geflogen. Vielleicht habe ich da in
Boah, da sind wir aber wieder beim Risiko.
Nein, stopp. Jetzt müssen wir das wieder unterscheiden zwischen Fallschirmspringen und Basejumpen. Das ist ein ganz großer Unterschied. Okay. Die Wingsuiter, die da an der Bergkante entlang brettern, das meine ich nicht, sondern ich meine einfach nur, mit der Wingsuit aus dem Flugzeug zu springen. Weil das ist nicht mehr oder weniger gefährlich wie jeder normale Fallschirmsprung auch. Man muss nur gucken, dass man ein bisschen navigieren kann, dass man wenigstens wieder am Platz landet, sonst muss man ständig abgeholt werden irgendwo.
Aber ganz ehrlich, diese Reels, die ich da auf Insta sehe, wo die zwischen den Bergen durchfliegen, sorry, aber das ist wirklich, also das ist doch krass, oder?
Ja, aber
also,
das ist nicht meins. Das ist auch kein, das kann man auch aus dem Flugzeug machen und dann an der Bergkante entlang fliegen, aber das ist jetzt nicht das normale Wingsuiten, was ich jetzt meine. Aber vielleicht mache ich es auch nie, wer weiß, ja. Aber das muss man einfach mal schauen. Es gibt, wie gesagt, ganz viele interessante Sachen, auch im Tunnel. Also wir sind ja ab und zu auch mal im Windtunnel am Trainieren und üben da ein paar Sachen. Auch da gibt es tolle Sachen, wenn man sich das anguckt, was die da fliegen, die da wirklich das als Sport betreiben, ist ja der Wahnsinn. Ja, die Körperbeherrschung, die da haben, oft noch mit Musik hinterlegt, das ist ja schon fast eine Kunstform. Ja.
Ja, cool. Also ich muss sagen, wir sind jetzt schon im stabilen Landeanflug in dieser Podcast-Folge. Wir haben sehr, sehr viel jetzt mitbekommen aus deiner Welt in der Luft. Also das war schon sehr, sehr spannend, was du mit uns geteilt hast. Vor allem auch diese ganzen Analytics, die du mitgebracht hast. Und man merkt, dass da auch großes Fachwissen bei dir da ist, dass es eine Passion bei dir ist. Das ist schon wirklich sehr, sehr schön. Und bevor wir jetzt aber wirklich landen, möchte ich mich nochmal bedanken bei dir. Es war sehr, sehr schön, dass du bei uns zu Gast warst, dass du uns deine Sportart näher gebracht hast. Wir möchten uns natürlich auch bei unseren Zuhörern bedanken. Schön, dass ihr auch heute wieder bei der neuen Folge Beyond Sports am Start wart. Und Thorsten, die letzten Worte, die möchten wir dir gerne überlassen. Nutze die Möglichkeit, Werbung für deinen Sport zu machen und den Zuhörern die Faszination Speed Skydiving in deinen Worten zu erklären. Deine Sportart ist Speed Skydiving, die Bühne gehört dir.
Da danke ich dir erstmal, aber erstmal danke ich auch euch beiden, dass ich die Möglichkeit habe, hier mal eine Bühne zu bekommen in Form eines Podcasts. Ich hoffe, wir haben viele, die zuhören. Und dass man einfach sowas hat, dass ihr euch ein bisschen drum kümmert, dass auch die Sportarten, die vielleicht nicht medial ganz so stark vertreten sind, da die Möglichkeit haben, mal ein bisschen was zu erzählen. Ich hoffe, es war nicht zu nerdig und zu technisch, wenn du das gerade gesagt hast. Aber ansonsten muss ich sagen, ich kann es einfach nur empfehlen. Speed ist vielleicht nicht ganz so einfach sofort zu machen, aber wer es mal erleben möchte, Fallschirmspringen, mal die Freiheit zu spüren, kann ich einfach nur empfehlen. Macht mal einen Tandemsprung, kommt mal zu einem Sprungplatz, seid einfach mal da. Viele Sprungplätze haben auch einfach einen Imbiss dabei. Guckt mal zu. In Amerika ist das ganz normal, da geht man Fallschirmspringen zugucken. Die nehmen ihre Kühlbox mit, setzen sich dahin in den Liegestuhl und gucken sich die Landung an und klatschen auch. Das ist in Deutschland gar nicht so üblich. Aber vielleicht einfach mal so den Spirit auf so einem Sprungplatz zu spüren. Und wenn man dann Bock hat, auch mal ein Tandem zu machen, mit den Leuten ins Gespräch gekommen. Das sind ganz normale Menschen mit ganz normalen Berufen, die aber dafür brennen, diesen Sport auszuüben. Und ich glaube, wer da Lust drauf hat, ich habe schon viele Menschen wieder gehen sehen mit einem ganz, ganz großen Lächeln. Das mag auch an Adrenalin gelegen haben, den sie nach dem Tandemsprung hatten. Aber das ist einfach ein schönes Gefühl für beide Seiten. Und deswegen kann ich einfach nur empfehlen, ein bisschen Überwindung kostet es vielleicht, aber ihr begebt euch in professionelle Hände, weil jeder, der Tandemspringen darf, der weiß, was er tut.